Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unseres Copa America Podcasts, unserer Copa America Spezialausgabe, wenn ihr so wollt. Und es gab natürlich viel zu besprechen. Es gab das Traumfinale zwischen Brasilien und Argentinien. Den Ausgang kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile alle. Falls nicht, werden wir es jetzt alles auf jeden Fall nochmal nachbesprechen, hier in unserem Copa America Podcast. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe wieder zwei Gäste dazugeholt, und zwar einmal den Johannes.
Hi, grüß dich.
Und dann einmal nochmal den Viktor, der ja auch bekannt ist aus der ersten Folge, diesmal nicht in Kolumbien sitzen, sondern hier in Deutschland.
Hallihallo, ihr beiden.
Schön, dass ihr alle beide wieder mit dabei seid. Wie gesagt, auch mal eine neue Konstellation, euch beide jetzt hier wieder mit dabei zu haben. Johannes, lass uns doch gleich mal einsteigen und mit dem Finale oder mit der Analyse des Finals beginnen. Wir hatten ja in dem quasi Vorschau-Podcast gesagt, dass Brasilien gegen Argentinien zwar ein Duell auf Augenhöhe sein wird, aber Argentinien sich schon strecken muss, um gegen Brasilien da zu bestehen. Was würdest du sagen, hat Argentinien verdient gewonnen oder hat Brasilien verloren, weil sie, sage ich mal, also überspitzt gesagt, nicht gut genug waren an dem Tag?
Ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall verdient ist. Ich meine, wenn man ein Finale gewinnt, ist es eigentlich ja fast immer irgendwie verdient. Argentinien hat wirklich alles von der ersten Minute reingehauen. Das ganze Finale war ja wirklich sehr, sehr kampfbetont, nicht so spielerisch ansehnlich vielleicht wie die vorherigen Spiele, aber das macht ja überhaupt nichts. Es geht ja einfach nur darum, das Spiel zu gewinnen. Und dann ja, war es halt so, dass Brasilien im Prinzip durch einen individuellen Fehler fast verloren hat. Also ich meine, es war der lange Ball von De Paul auf Di Maria, den Lodgi von Atletico Madrid eigentlich hätte klären müssen, meiner Meinung nach. Hat es dann nicht geschafft, den Ball irgendwie zu kontrollieren. Und dann machte Di Maria das entscheidende Tor sehr, sehr sehenswert. Und dann ja, Argentinien hat dann alles reingehauen in den Zweikämpfen, gerade auch gegen Neymar wurde da wirklich, der wird schon relativ hart rangenommen, kann man, glaube ich, so sagen, um ihn da gar nicht, dass er sich da gar nicht entfalten kann. Brasilien, genau, hat es auch aber dann nicht geschafft, irgendwie ganz klare Torchancen noch zu kreieren. Am Ende noch durch Gabigol, der da eingewechselt wurde, hatte man, glaube ich, dann wenigstens noch ein paar Chancen, aber es hat nicht gereicht. Argentinien hat, gerade so Spieler wie De Paul oder Montiel, die irgendwie so gefühlt das Spiel ihres Lebens gemacht haben, so waren auf dem Punkt da, wo sie da sein mussten, waren sie da, und Argentinien hat verdient die Copa America gewonnen, meiner Meinung nach.
Okay, Victor, wir hatten es ja jetzt schon eingangs gehört im Intro, es wurde ein gewisser Lionel Messi besungen von seinen Mitspielern. So dass du sagen, es war jetzt diesmal nicht so dieses Finale, wo Messi dieser quasi an seine Leistung des bisherigen Turniers angeknüpft hat, sondern er wurde jetzt nicht, also er wurde ja eher von der Mannschaft getragen und nicht andersrum, dass er jetzt immer die Mannschaft getragen hat. Würdest du sagen, dass sich da in gewisser Maße auch ein Kreis geschlossen hat für ihn?
Ja, es war auf jeden Fall so das Zusammenspiel von Messi und der Mannschaft, das man ja eigentlich so seit 15 Jahren sozusagen erwartet hat, irgendwie, dass das endlich mal klappt, nachdem er vorher im ganzen Turnier eigentlich als Individuum, als Einzelspieler geglänzt hat und die Mannschaft erstmal überhaupt in dieses Finale gebracht hat. Ich meine, Topscorer, 4 Tore, 5 Vorlagen, das ist schon ein sehr guter Wert. Ne? Da ist kein anderer Spieler im ganzen Turnier auch nur annähernd dran gekommen. So war er doch dann eher im Finale einfach ein Teil einer starken Mannschaft. Es ging natürlich über den Kampf, und wenn viel gekämpft wird, ist das nicht unbedingt Messis Spiel, wie Johannes auch gesagt hat. Die Argentinier haben von vornherein einfach den Brasilianern dieses sehr kämpferische Duell aufgezwungen, sodass die Brasilianer sich nicht entfalten konnten. Also ja, vor allem so von der Mentalität auch irgendwie. Die Argentinier haben super eng gedeckt und hart in alle Zweikämpfe. Ich glaube, es gab über 40 Fouls oder so. Also für jemanden, der südamerikanischen Fußball nicht gewohnt ist, wäre es sicherlich schrecklich gewesen. Und Messi hat dann in diesem Finale, es gab eine Szene, so, das wäre vielleicht noch so das absolute i-Tüpfelchen gewesen, dieser Konter kurz vor Schluss, toll gespielter Konter, Messi leitet das ein, wieder ein starker Querpass auf De Paul, der wirklich ein sensationelles Spiel gemacht hat, und dann könnte Messi eigentlich das Tor seines Lebens machen. Er macht es nicht, ich hatte danach in den Minuten nochmal große Sorgen, dass das jetzt so der Symbolmoment wird und sie noch den Ausgleich kriegen, aber nee, so wurde es nicht. Aber nochmal, um auf Messi kurz einzugehen, Er hat ja, also mein Eindruck war, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, aber so, was ich irgendwie mitbekommen habe aus Argentinien und so, auch so die Körpersprache von ihm, ich glaube, er hatte noch nie diesen Siegeswillen wirklich, wie bei dieser Copa America. Also er war ja, natürlich war er immer einer der stärkeren, wenn nicht der wichtigste Spieler, auch bei allen letzten Turnieren und so von Argentinien. Aber diesen Siegeswillen hat man ihm nie angesehen. Und mein Eindruck war auch, die Argentinier so als Fans und Volk standen noch nie so sehr hinter ihm wie jetzt bei diesem Turnier. Und vielleicht das hat sich halt so historisch irgendwie ergeben. Ich weiß nicht, tiefenpsychologisch könnte man vielleicht sagen, mit einem lebenden Maradona konnten die Argentinier auch noch nie so sehr einen Messi unterstützen. Und vielleicht war es erst möglich nach dem Tod von Maradona, dass die 42 Millionen Argentinier so hinter Lionel Messi stehen. Und dass er die Hymne da mitsingt aus inbrünstig. Also das war wirklich starke... Ja, man hat ihm angesehen, er hatte richtig Bock, Alter. Er wollte das Turnier gewinnen.
Ich sehe es, das ist ein sehr guter Punkt. Ich hatte auch irgendwie so den Eindruck, dass Messi bei dieser Copa mehr an die Mannschaft glaubt. Also dass, wenn ich zum Beispiel an die WM 2018 denke, das war ja wirklich keine gute WM für Argentinien. Und da hat es an allen Ecken und Enden gefehlt, aber jetzt haben alle ja irgendwie mitgezogen und ich glaube, das hat Messi auch gemerkt, dass diesmal wirklich mehr drin ist und konnte sich dann vielleicht noch mehr entfalten als ohnehin schon.
Ja, also ich fand auch den Messi dort, den wir da jetzt gesehen haben, wirkte, hat man da finde ich auch schon diesen Halbfinalspiele gegen Kolumbien dort gesehen, als er nach dem Elfmeterschießen dort Jeremina dort gefragt hat, was ist jetzt, warum tanzt du jetzt nicht, so als er verschossen hat gegen Martinez. Also habe ich auch selten gesehen, dass Messi dort auf einmal so inbrünstig quasi gegen Gegenspieler wettert, aber es war schon krass, wie er da aus sich rausgekommen ist, was man jetzt von ihm nicht so kennt, weil er doch eher so seine Füße dafür sich sprechen lässt. Bin ich voll bei euch. Also den Messi, den man da jetzt gesehen hat, das also irgendwie passt es. Also wir hatten es auch schon in der letzten Folge mit Andi und mit Jascha besprochen. Es wirkt irgendwie alles so stimmig in dem Finale. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt quasi so im Rückblick mit dem Gewinn des Titels alles ein bisschen noch beeinflusst wurde, weil jetzt natürlich gewonnen hatte. Also wenn Argentinien das Ding verliert oder die kriegen noch das 1:1, nachdem Messi das Ding dort vergeigt hat, kurz vor Schluss gegen Ederson, um da den Deckel drauf zu machen, dann sprechen wir vielleicht auch über was anderes, so von wegen kann Messi doch keine Finals mehr. Aber im Großen und Ganzen gebe ich euch schon recht, dass so wie Messi das wirkte, wirkte er schon so ziemlich im Reinen mit sich tatsächlich, ja.
Oder auch die Szene nach Abpfiff, wo dann also nicht nur alle Spieler auf dem Platz, sondern halt auch die ganze Bank zu Messi läuft und ihn dann in die Luft wirft und so weiter. Also das, so sehr hatte ich selten das Gefühl bei den Argentiniern, dass das so wirklich so eine eingeschworene Truppe ist. Und das ist sicherlich auch ein Faktor gewesen.
Und der Rahmen war halt auch nochmal gegeben, ne? Also es ist natürlich teilweise an Symbolik und an Drama kaum zu überbieten, dass es dann genau im Maracanã ist und genau gegen Brasilien, den Gastgeber des Turniers und so, das war halt, es musste sozusagen jetzt stattfinden, so, es musste jetzt passieren und man hat da ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, die ganze Fußballwelt gönnt es Messi, aber auch selbst viele Brasilianer haben es ihm irgendwie gegönnt, ja. Sowohl Fans aufgrund der Situation, wo wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber auch so die Reaktion von Neymar, vom Trainer Tite, der da direkt hin ist und gratuliert hat, fand ich ganz groß. Und was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ich weiß jetzt, das ist ja wirklich vielleicht nur so ein Funkenfaktor, also so 0,2345%, aber auch die sind wichtig bei so einem Spiel. Ich glaube, die Fans im Stadion, es gab ja knapp 5000 Zuschauer im Stadion, nicht so viele wie beim Finale der Europameisterschaft, sondern die Conmebol hat relativ spontan noch Fans zugelassen, so ungefähr 2000 noch was brasilianische Fans und argentinische Fans. Und die argentinischen Fans haben da halt Stimmung gemacht. Das Maracanã ist halt, hat eine Akustik, da kann man auch mit 1000 singenden Fans ist da so einigermaßen Stimmung unterm Dach. Und das ist für die Argentinier sehr wichtig. Das hat die vielleicht auch noch mal ein paar Minuten dann getragen. Und dann, was ihr auch gesagt habt, die Mannschaft da auch vielleicht noch mal ein Stück stärker als vor allem 2018 und als auch bei anderen Turnieren der letzten Jahre. De Paul hat meiner Meinung nach jetzt im Finale bewiesen, dass er vielleicht noch nicht so weit ist, aber der nächste argentinische Spieler ist, der so auf das Silberpodest des argentinischen Fußballs kommt. Also vielleicht noch nicht so weit, aber der könnte dann mal so in Richtung Aymar, Caniggia, was weiß ich, vielleicht auch in ein paar Jahren so Riquelme, Batistuta, so der kann noch weit kommen. So, der hat auch noch was vor sich. Wie er das Spiel geordnet hat im Mittelfeld, unterstützt von Lo Celso, aber dann auch kreativ nach vorne, die Pässe, die er gespielt hat, sensationell, ganz, ganz, ganz stark.
Absolut, also was Rodrigo de Paul gespielt hat, also nicht nur wegen seines Tores oder was er da vorbereitet hat für die Maria, wobei, können wir gleich noch den Abschweifer nochmal zu Ederson machen. Ich fand, Ederson hat da auch nicht optimal sich da verhalten, also für mich ist er da viel zu früh rausgestürmt, wenn er dabei da hinten bleibt, ich meine, was soll das, ist, also es ist halt ein langer Ball, den die Maria erst mal verarbeiten muss, ich glaube, Marquinhos oder Thiago Silva war, glaube ich, noch mit direkt an Di Maria halbwegs dran, so ein, zwei Meter entfernt, aber Di Maria, der Ball erstmal dort verarbeitet hat, wirklich sicher, dass er am Boden liegt, da wäre der Verteidiger ohnehin schon längst da gewesen, also wenn Ederson da weiter hinten bleibt und sein Tor quasi verteidigt und dort nicht versucht rauszustürmen, dann also ich meine, was soll Di Maria in der Szene anderes machen als lupfen, wenn Ederson rausstürmt, so, weißt du? Deswegen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein krasser Torwartfehler war, aber mich jetzt mal interessieren, wie das mit Alisson gegangen wäre, wenn also Ederson ist ja eher bekannt dafür, dass er so ein Torhüter ist, der gerne mal rausstürmt und ein bisschen zu überfrüht so eine 1-gegen-1-Situation hereinspringt quasi. Ja, nur da vielleicht mal am Rand, dass da Ederson auf jeden Fall auch eine Teilschuld mitträgt und nicht nur Lodi, der als Linksverteidiger sich da recht leicht hat überflanken lassen. Genau, nochmal zurück zu Rodrigo de Paul. Bin ich vorbei, also wirklich ein super Spiel gemacht, weil wirklich einfach überall der Typ auf dem Spielfeld. Es war ja nicht so, dass er nur irgendwie Pässe gespielt hat oder, also wenn ich es bloß mal gucke, der hat mittellange Pässe, also so zwischen bei FBref, wir werden mittellange Pässe zwischen 15 und 30 Yards aufgemessen, sind glaube ich zwischen 13 und glaube ich 26, 28 Meter oder so. Hat er 17 gespielt, es waren die meisten auf dem Platz nach Nicolas Otamendi als Innenverteidiger, hatte eine Passquote von 88% bei diesen mittellangen Bällen. Lange Bälle genau das gleiche, 5 von 6 kamen an. Also ich fand ihn, was so dieses den Spielrhythmus diktieren, fand ich ihn wirklich unfassbar wichtig für Argentinien. Und ja, es ist einfach gut zu sehen, dass dann auch solche Spieler, die eben noch nicht oder die eben irgendwann erst vielleicht dahin kommen, in 2-3 Jahren auf dieses, wie du schon sagtest, Victor, auf dieses Silbertablett quasi oder auf dieses Silberpodium, dass sie in dem Spiel dort eben auf der fast größtmöglichen Bühne dort sicher und solide performen, finde ich echt bemerkenswert. Johannes, wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, ich bin da voll bei euch. Also wer in so einem Spiel so eine Leistung zeigt, der ist auch weltweit gesehen ganz oben dabei, definitiv. Also nur Lob für de Paul, definitiv.
Vielleicht mal so kurz noch ein sportlicher Blick auf Brasilien. Mhm. Ich war überrascht, wie abhängig doch Brasilien von Neymar ist. Also ihr könnt da sicherlich noch besser betrachten mit euren absoluten taktischen und technischen Kenntnissen, was ich wirklich bewundere und wirklich macht auch immer voll Spaß, euch zuzuhören dabei. Aber in der Mannschaft ist ja eigentlich mehr drin. Also diese Mannschaft müsste ja eigentlich vom Potenzial nicht so sehr abhängig von Neymar sein. Wie weit zurück teilweise Neymar gehen musste, um sich die Bälle zu holen. Und da fehlt halt ein anderer Pass und Ideengeber noch so ein bisschen aus der Tiefe irgendwie. Natürlich, Gabriel Jesus war nicht dabei, aber im Mittelfeld war da so ein bisschen tote Hose. Ne? Und Neymar brauchte da eine Unterstützung auch. Und vielleicht war dadurch auch das Spiel für die Argentinier ein bisschen einfacher, weil dann musste man nicht irgendwie 3-4-5 gefährliche Leute zustellen, sondern immer halt direkt auf Neymar draufkloppen.
Was ich ein bisschen, also ich bin da voll bei dir, es hat in meinen Augen auch so dieser zweite Mann gefehlt, der Neymar entlastet, aber viel, viel mehr finde ich eher jemand, der die letzte Linie mit besetzt. Also man hatte halt Neymar so als falsche Neun irgendwie mit aufgestellt oder hat er ja eigentlich auch nicht so diese klare Flügelrolle einrücken, wie er sonst immer macht mit dann Freiheiten im Zehnerraum. Das hatte er diesmal ja gar nicht. Ansonsten war es ja immer so, dass mindestens entweder Firmino oder so vorne gespielt hat. Und das war diesmal, finde ich, gar nicht der Fall. Also man hat dann quasi die Räume hinter der argentinischen Mittelfeldkette, die, finde ich, gar nicht so gut verteidigt worden ist. Also wenn man damit bedenkt, wie oft dann Paredes dort rausgerückt ist und auch De Paul und Lo Celso dort aggressiv, teilweise sehr riskant vorgerückt sind, fand ich, wurde der Raum hinter der Mittelfeldkette. Argentinien ist nicht so gut besetzt. Das war, finde ich, irgendwie auch nicht so optimal. Johannes, weiß nicht, ob du das anders siehst.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde, das hat sich dann, was ich zu Beginn kurz angesprochen habe, vielleicht ein bisschen geändert durch Gabigol. Also ich fand, wo er dann reinkam, er hatte eigentlich dann genau diese Position besetzt, die fast ja keinen Stich gesehen hat irgendwie oder zu wenig da präsent war. Gut, klar, er hatte auch dann eine Chance nach einer Ecke, ist dann ja auch wieder was anderes, aber das ist dann halt die Sache. Firmino wurde ja in der Halbzeit eingewechselt für Fred. Das ist halt dann schade, dass in der Halbzeit dann vielleicht nicht Gabigol eingewechselt wurde, wenn man sieht, was da was er dann in seinen, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten dann doch, finde ich, hat er dann doch Dampf gemacht, kann man vielleicht so sagen. Aber ja, das ist natürlich dann, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Zum einen, man sagen muss, also bei den Schüssen, die Brasilien abgegeben hat, also in der ersten Hälfte waren das 6 Schüsse an der Zahl tatsächlich, von denen nur ein einziger Schuss, oder die 2 Schüsse waren innerhalb des 16ers, einmal ein Volley von Neymar und dann noch einmal der Schuss von Richarlison aus 9 Metern. Der Rest war alles, die restlichen 4 Schüsse, alles außerhalb des 16ers, also 23 Meter, 28 Meter, 27 Meter, 17 Meter. Dann in der zweiten Hälfte, als dann eben ein klarer Stürmer drin war, mit Firmino zur Halbzeit, wurde es auf einmal besser. Man hatte dann auch wieder, hat dann 7 Torschüsse an der Zahl gehabt und nur ein einziger außerhalb der 16ers. Der Rest alles 13 Meter, 10 Meter, 9 Meter. Also Brasilien hat sich dann mit einer klaren Spitze, die eben die Räume hinter der Kette oder zwischen den Linien besser gesagt besetzt hat, hat sich Brasilien wesentlich besser dann vor das Tor gespielt, hat dann eben nicht nur den Ball so zirkulieren lassen, damit man ihn eben zirkulieren lässt. Und dann kamen dann irgendwann die brasilianischen, die argentinischen Mittelfeldspieler nachgerückt, sondern dann ging es, finde ich, deutlich besser, weil man dann einen klareren Plan hatte, wie man dann nach vorne kommt und einen besseren Mann eben auch in der letzten Linie hat und eben nicht nur Neymar, der sich tief fallen lässt und dann ist vorne weit und breit keiner mehr und Otamendi konnte die Füße hochnehmen.
Wir haben ja auch fast in jeder Folge, glaube ich, über Otamendi gesprochen, naja, der zweifelsohne dann irgendwie auch die Schwachstelle ist und ja, genau, das wurde vielleicht zu wenig ausgenutzt irgendwie, also das, wenn man da...
Ja, tatsächlich, also Otamendi wurde mir dann auch erst wirklich, wie ich bereits sagte, erst mit der Reinnahme von Firmino dann aggressiver irgendwie beschäftigt. Also vorher fand ich ihn jetzt nicht ganz so, also hat er einfach wenig zu tun gehabt, glaube ich.
Ja,
also,
ja,
sehe ich auch. Und so. Otamendi weniger, aber Acuña kam halt ordentlich ins Schwimmen in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Bis dann da hinten links so ein bisschen verstärkt wurde mit der Hereinnahme von Tagliafico, richtig? Ja, ne? War das so? Mhm. Genau, Tagliafico übrigens möchte ich mal als großer Independiente-Fan erwähnen. Tagliafico hat ja schon vor 4 Jahren als Kapitän von Independiente in Maracana die Copa Sudamericana gewonnen. Also ein Argentinier, der 2-mal große Pokale im Maracana gewinnt, ist schon was Besonderes und muss auch nochmal erwähnt werden. Und wenn ich noch einen erwähnen darf, das sind halt so die Spiele, auch die man vielleicht als deutscher Fußballfan ein bisschen weniger kennt. Johannes, hattest du schon eingangs erwähnt, Montiel. Also was der gespielt hat, gerade in der Endphase des Finals, als rechter Verteidiger, 24 Jahre, was der schon gewonnen hat alles. Also es ist unglaublich, ein Riesenspieler, auch ein riesiges Potenzial sehe ich da. Und ich träume mal so ein bisschen, ich fantasiere mal so ein bisschen, so wie ich gerade schon De Paul eine rosige Zukunft vorhergesagt habe. Man macht das ja gerne so nach einem Pokalsieg. Ist immer die Zukunft rosig und alles wird grandios. Wir werden, wie Beckenbauer damals gesagt hat, über Jahrzehnte unschlagbar. Aber wer weiß, vielleicht prägt Montiel ja auch so eine Ära, keine Ahnung, wie Roberto Carlos auf der Außenbahn bei Brasilien oder so. Wird natürlich ganz anders gespielt, aber ich meine halt nur so.
Mhm. Und vielleicht noch ganz kurz, also Montiel bleibt mir nur noch diese blutende Stutze dort irgendwie im Kopf. Im Finale, und um das vielleicht mal kurz mit Zahlen zu untermauern, ihr merkt ja, ich bin ja so ein bisschen der Statistik-Mann hier im Podcast bei uns, 4 von 5 Tacklings gewonnen, also so viel hatte kein anderer auf dem ganzen Feld, also Rodrigo de Paul hat ja noch 2 Tacklings von 3 gewonnen, aber mit 80% Tackling-Quote, also Montiel auch defensiv absolut sein Mann gestanden, hat, glaube ich, gegen Neymar kein einziges Duell verloren, wenn ich mich recht entsinne, also wirklich bombastisches Spiel von ihm, ja.
Ja, ähnlich wie De Paul. Also dass sie so in dem Finale so da sind, das ist halt schon geil. Also das kann man so vielleicht nicht hätte man so vielleicht nicht ganz erwarten können. Also es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn Montiel alt ausgesehen hätte gegen Neymar, denke ich. So, von daher, das waren zwei sehr, sehr wichtige Faktoren.
Mhm. Vielleicht, Johannes, gleich schon die Frage nochmal zurück an dich. Jetzt hat Messi tatsächlich jetzt endlich mal seinen Titel mit der Nationalmannschaft gewonnen. Jetzt verstummen natürlich dann auch hoffentlich die ganzen Kritiker, die sagen, ja, Messi ist doch nicht der Beste, weil Ronaldo hat halt irgendwie eine Europameisterschaft mal gewonnen und so weiter und so fort. Also denkst du, dass das jetzt auch für ihn so eine gewisse Genugtuung war und dass jetzt dieses leidige Thema endlich irgendwie vorbei ist? Also 100%. Gerade im Hinblick. Genau, wollte gerade sagen. Damit, gerade mit dem Hinblick, dass sich eben dort so viele Fans oder eigentlich die ganze Fußballwelt für ihn mitgefreut hat. Ne?
Ja, im Moment des Schlusspfiffes sagt er ja irgendwie so zusammen und bricht in Tränen aus. Oder auch was du vorhin angesprochen hast nach dem Elfmeterschießen gegen Kolumbien. Er war so dabei emotional. Er wollte das Ding so sehr gewinnen. Und das ist genau das, was jetzt so ja die Kritiker hoffentlich wirklich verstummen lässt, weil er muss ja niemanden eigentlich was beweisen, ne? Also das war ja nur dieser Makel, dass er mit Argentinien nichts gewonnen hat, ist ja dann auch so ein bisschen im Endeffekt für mich persönlich hätte es ja seiner Karriere keinen wirklichen Schaden so richtig zugefügt, weil man halt in Argentinien gerade jetzt auch, das ist ja nicht die beste Generation aller Zeiten irgendwie von Argentinien. Das sind gute Jungs, klasse Spieler, keine Frage. Aber das ist jetzt auf dem Papier, wenn man sich den Kader von Brasilien und Argentinien anschaut, dann ist wenn man schaut, wo die Spieler spielen und so weiter, dann war es jetzt eigentlich nicht so, finde ich, dass Argentinien den Titel gewinnen musste. Ne? Also das ist ja, keine Ahnung, das nur weil Messi in der Mannschaft ist, das sind dann noch 10 andere Spieler, die da irgendwie das Spiel mitspielen. Und es ist irgendwie eine Genugtuung, es ist sehr, sehr schön, er hat sich verdient und jetzt kann keiner mehr kommen.
Victor, kommt dann als nächstes eigentlich nur noch die Forderung, dass er mit Argentinien Weltmeister werden muss, oder? Nehme ich an.
Ich glaube, die Argentinier sind glücklich erstmal. Natürlich, das wird dann sicherlich kommen, aber den Leuten ist bestimmt auch bewusst, dass Messi nicht mehr der Jüngste ist und in anderthalb Jahren, das kann natürlich eine positive Phase sein, dass sich die Mannschaft jetzt entwickelt und zusammenwächst und so, aber das wird sicherlich schwierig und man muss ja auch ehrlich sein, zum Niveau einiger europäischer Nationalmannschaften ist dann auch nochmal ein Sprung. Die lassen sich da vielleicht nicht so einfach, ich will nicht sagen einlullen, aber auch, lassen sich nicht so einfach ein auf so ein Spiel der Argentinier. Ich glaube, so für die argentinische Seele und Psyche war das sehr, sehr zufriedenstellend in der Form. Also das hat völlig gereicht und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dieser ganze Pathos, dieser Symbolismus drumherum war ja eigentlich kaum zu überbieten. Was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, die Szene, das Tor von Di Maria war ja so wie die Chance, ähnlich, nicht identisch, aber vergleichbar mit der Chance, die Higuain im Finale gegen Deutschland auch in Maracana vergeben hatte. Ja. Ne? Wo die Argentinier bis heute drüber hadern und so. Es hat sich in Argentinien als geflügeltes Wort etabliert zu sagen, Higuain ist jetzt unten, unten mal besser oder so. Nicht lupfen, sondern unten rum. Das ist so ein geflügeltes Wort in Argentinien auf das Tor bezogen von Higuain. Und all das konnte man jetzt, damit konnte man abschließen. So richtig therapeutisch und auch für Messis Karriere. Also meiner Meinung nach, jetzt wo der Vertrag sowieso ausgelaufen ist, könnte er auch aufhören. Alles
ja, wahrscheinlich in die Heimat nicht, zurückkehren oder so. Nicht. Ja. Aufhören nicht, aber wahrscheinlich in die Heimat zurückkehren. Aber ja, ich glaube, zu dem ganzen Thema Vertragsauflösung gab es bei den Freunden von Barca Welt von Alex Troika, liebe Grüße an der Stelle, gab es einen ganz guten Text, der diese ganze Odyssee um diese Vertragsauflösung oder vermeintliche Vertragsauflösung ganz gut zusammengefasst hat. Könnt ihr gerne mal alle reinklicken, liebe Hörerinnen und Hörer bei barcawelt.de, dem Blog für den FC Barcelona. Johannes, dann lass uns doch nochmal ein bisschen allgemeiner auf die ganze Copa blicken. Also jetzt wirklich nochmal ganz offen gefragt, wie fandest du das generelle Niveau? Also erstmal nur sportlich gesehen.
Genau, rein sportlich gesehen hatte ich Spaß. Ich habe mir die Spiele gerne angeschaut. Das Niveau, ja, also man darf ja nie den Fehler machen, das mit der EM zu vergleichen. Ne? Also das sind ganz andere Spieler, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere, sagt immer, das ist taktisch ist es ja immer wesentlich weniger geprägt als die EM, wobei sich da ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat. Es gibt ja nicht mehr diesen Harakiri-Fußball oder so vergangener Jahre, den gibt es ja auch nicht mehr. Und ja, insgesamt, also gerade wenn ich an Paraguay und Peru denke, die über tolle Einzelspieler teilweise auch verfügen, aber die eben über so eine mannschaftliche Geschlossenheit kommen und dann auch noch ansehnlichen Fußball spielen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Brasilien in der Gruppenphase fand ich komplett überragend, ja, also das fand ich sehr, sehr, sehr schön, was sie da gezeigt haben. Und ja, insgesamt, ich bin zufrieden mit dem Niveau. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Würde ich erstmal Victor jetzt die Bühne kurz freimachen dafür?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich habe sicherlich nicht alle Spiele gesehen, aber was ich gesehen hatte, fand ich eher nicht so attraktiv. Es ist natürlich völlig richtig, wie du gesagt hast, dass man das auf keinen Fall mit der Europameisterschaft vergleichen kann, so, weil einfach vom Spielerpotenzial einerseits und dann auch, weil die Mannschaften sich viel, wie soll man sagen, vom Niveau nicht so weit auseinander sind und dann sind auch nicht die Räume und es wird sehr verbissen gespielt von vornherein. Also die Niederlage wird eher verhindert, als dass man für den Sieg versucht, viel zu riskieren. Es ist ja so ein Ding auch in der südamerikanischen WM-Qualifikation häufig. Und ich denke halt auch immer, dass zum südamerikanischen Fußball gehört halt noch viel mehr das Drumherum dazu, die Fans und die Zuschauer und so irgendwie. Und mir fehlte da so ein bisschen noch, also einige Spiele waren sehr unterhaltsam und es gab super tolle Szenen und so, aber manches war dann auch schon sehr kost, vor allem gerade in der Vorrunde aufgrund des Spielsystems auch. Können wir nochmal erwähnen, dass halt mit 10 Mannschaften gespielt wurde in 2 Fünfergruppen, von denen sich die ersten 4 qualifizieren. Dadurch war halt nach dem dritten Spieltag so eigentlich die Luft raus, fast, muss man sagen. Ne?
Absolut. Also gerade vor dem Hintergrund dieses Turniermodus hat sich irgendwie relativ früh schon ergeben, okay, man hat jetzt in jeder Gruppe, vor allem auch in der Brasilien-Gruppe, hat man halt Bolivien als haben wir vorher schon gesagt, als schwächstes Team. Wenn du das Spiel gewinnst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht Letzter werden. Also sprich, du kommst halt in das Viertelfinale. So. Und das war, finde ich, auch der Grund dafür, dass viele Teams, gerade wenn ich also an Kolumbien denke, die einfach offensiv nicht wirklich überzeugt haben, was sicherlich auch immer mit Pech zu tun gehabt hat oder mit dem überragend haltenden Wilker Fariñez bei Venezuela. Aber ansonsten, ja, haben sich halt viele Teams so bis zur Gruppenphase, also in der gesamten Gruppenphase eigentlich mal Brasilien ausgeklammert, sehr darauf bedacht, irgendwie das Ding so 1-0, 0-1, Hauptsache erst hinten keinen bekommen, dann schon mal, wie es weitergeht, weil eben mit einem Sieg oder 3 Punkten hat man eigentlich gute Chancen weiterzukommen. Fand ich tatsächlich an die andere Gruppe, die Gruppe A müsste es, glaube ich, gewesen sein, mit Argentinien und Uruguay und Co. deutlich interessanter, weil man da auch keinen klaren Außenseiter hatte, wenn man jetzt so will. Und mich da Paraguay, wie Johannes auch schon sagte, spielerisch am meisten überzeugt. Wenngleich man natürlich sagen muss, dass man das jetzt keineswegs mit einer Europameisterschaft irgendwie vergleichen sollte. Auch wenn da natürlich, wenn man so, weiß nicht, ob ihr die Spiele groß geguckt habt, insbesondere von England, hat man irgendwie auch schon gesehen, dass da ähnliche Ansätze herrschten. Also England war ja auch eher darauf bedacht, defensiv erstmal sicher zu stehen und erstmal kein Gegentor zu bekommen. Und insofern würde ich jetzt die ganze spielerische Komponente gar nicht so, war jetzt für mich kein so riesengroßer Unterschied tatsächlich, so von der Herangehensweise, von der individuellen Qualität, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, das weiß ich nicht. Hat so wie Paraguay oder Chile jetzt nicht so die individuellen Künstler zur Verfügung haben wie Belgien oder Portugal oder so. Ne? Aber was Victor vorhin auch nochmal sagte, dass halt keine Fans da waren, das war halt so der eine Kernpunkt, der für mich so die Copa nicht ganz so attraktiv gemacht hat wie die letzten Jahre, weil das war wirklich immer ein Genuss dazu zu sehen, wenn die Zuschauer, egal ob das jetzt in Brasilien war oder dann da in Kolumbien, damals noch 2011, die Copa oder so, das war immer total geil, wenn da die Fans ausgerastet sind und irgendwie so dieses gewisse Flair, was es bei der Europameisterschaft nicht so gibt, das hat mir ein bisschen gefehlt tatsächlich. Aber da können wir jetzt vielleicht auch noch mal drüber sprechen, Victor, über diese ganzen politischen Themen rund um die ganze Copa America. Wie war es deine Einschätzung nach für dich? Also hat man da jetzt irgendwie nur noch ein richtiges, nur noch, wie zu sagen, Symbolpolitik gemacht, dass man hinten raus nochmal 5000 Fans ins Stadion gelassen hat? Oder fandest du das richtig? Oder ja, gib mir mal deine kleine Einschätzung dazu.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass das auf Antrieb der CONMEBOL war, weil man halt in dieses Endprodukt-Finale, von dem man natürlich auch wusste, dass es weltweit die meiste Aufmerksamkeit bekommt, gerade durch die Konstellation Argentinien, Brasilien und so weiter und so fort, da wollte man halt was Tolles abliefern. Mhm. Und eine Handvoll Zuschauer da irgendwie durchzudrücken, war sicherlich politisch für die CONMEBOL mit den brasilianischen Autoritäten kein Problem. Interessant fand ich, was jetzt gemeldet wurde, ich habe mir das en Detail ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, aber die CONMEBOL will das ja jetzt als Anlass nehmen, um zu zeigen, es hat geklappt, wir wollen jetzt auch in der unmittelbar starten oder weitergeführten Copa Libertadores und Copa Sudamericana wieder mit Publikum weitermachen. Ne? Also das wurde schon angekündigt, das geht ja jetzt morgen gleich am Dienstag und Mittwoch weiter mit Copa Libertadores, Copa Sudamericana spielen und da soll auch Publikum dabei sein. Wie das dann in der Praxis ausgeübt wurde, war natürlich dann wieder nicht so gut. Ne? Also ich habe irgendwas gelesen, das ist dann auch so gedrängelt. Also natürlich waren es nur 2000 Zuschauer und eigentlich könnte man das ja bei 2000 Zuschauern so irgendwie organisieren, theoretisch, dass die mit Abstand und so weiter und so fort auf den Rängen sind. Aber es klappt halt nicht. Es klappt halt einfach in der Umsetzung nicht. Ne? Man kann von der Herde keine Disziplin verlangen, sozusagen. Ne? Und aber sicherlich 2000 war nicht so falsch wie 60.000 wie beim gestrigen Finale der Europameisterschaft. Und die CONMEBOL musste da auch die Copa irgendwie retten. Ne? Das war ja ein großes Verlustgeschäft, das war auch eine Meldung in den südamerikanischen Medien. Ich glaube, irgendwo in Brasilien hatte ich es gelesen, dass das finanziell ein Riesenverlustgeschäft war für die CONMEBOL und quasi die Austragung, Teufel komm raus, war halt nur eigentlich, um die roten Zahlen ja, so klein wie möglich zu halten.
Johannes, aus deiner Sicht, wir hatten ja auch schon mal in der letzten Folge oder vorletzten Folge über das ganze Test, in Anführungsstrichen, Konzept gesprochen. Wir hatten es ja schon angesprochen, Venezuela musste quasi eine ganze Mannschaft nachnominieren, weil das nicht geklappt hat. Wie siehst du das jetzt als jemand, der natürlich auch den ganzen Clubfußball weiterverfolgt, wenn das jetzt wirklich so kommt, wie Viktor sagte? Das kann ja eigentlich gar nicht gut gehen, wenn man mit einem ähnlichen Konzept dort herangeht an die ganzen Clubspiele.
Ja, das dachte ich mir auch gerade. Also die Info hatte ich jetzt gar nicht, wusste ich gar nicht, dass sie da jetzt auch mit Fans spielen wollen. Ja, genau, also ein Konzept zu haben ist die eine Sache, aber wenn es in der Umsetzung nicht funktioniert, ich meine, die Fans jetzt im vergangenen Finale, die sollten ja auch, glaube ich, alle getestet worden sein oder geimpft worden sein oder, also es sollte schon alles sicher sein in der Theorie, aber ob das dann in der Umsetzung, ob man dann nicht doch irgendwie, weiß ich nicht, so den Cousin dann doch nochmal reinlässt, obwohl der da noch nicht geimpft ist oder kein Testergebnis hat. Also das lässt sich ja nicht irgendwie nahtlos oder lückenlos los überprüfen. Und ich halt davon nichts. Warum? Also verwundert mich jetzt nicht, dass man diese Ideen hat. Aber ja.
Okay. Victor, wie würdest du jetzt diese ganze Copa America, also in meinen Augen war die ganze Copa America eigentlich gerade mit dieser recht kurzfristigen Umlagerung nach Brasilien war für mich irgendwie so ein, wenn ich sagen Präzedenzfall, jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel gesagt, aber tatsächlich hat man damit irgendwie ja gezeigt, okay, falls es halt in irgendwelchen anderen Ländern, in dem Fall jetzt eben Argentinien, Kolumbien, Unruhen geben könnte oder eben auch in dem Fall jetzt bei der Falle von Argentinien, dazu hohe Corona-Zahlen, dass man einfach kurzerhand sagen kann, nö, wir richten das jetzt so anders aus. Und meistens ist es dann ja tatsächlich Brasilien, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein Turnier dann auch in Uruguay oder in Chile oder so möglich gewesen wäre. Siehst du das ähnlich, dass die Copa vielleicht dahingehend auch ein gefährlicher Präzedenzfall sein kann im Hinsicht auf künftige Copa Americas?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe einfach und glaube, dass es eine ähnliche Situation bei der Copa America nicht wieder geben wird. Und was halt schon bewundernswert ist oder was man halt wirklich gesehen hat, heutzutage kann halt so ein großes Turnier, sofern es ohne Publikum stattfindet, innerhalb von wenigen Tagen einfach mal umgesiedelt werden, sofern man einen kurzfristigen Gastgeber findet, der die Stadien bereithält, die Stadien bereithält, nicht den Rasen unbedingt. Ne? Das muss man mal das so als Fußnote. Also wirklich, Rasenqualität war in Südamerika so, wie, wie die Klischees es wahrscheinlich erwartet hätten. Gerade im Engenhão, in Rio de Janeiro. Die Argentinier zum Beispiel, die haben ja auch überhaupt nicht in Brasilien übernachtet. Die sind, glaube ich, jedes Jahr, nach jedem Spiel mit dem Charter zurück nach Buenos Aires, also da in die Vorstadt von Buenos Aires, geflogen. Korrigiert mich bitte, wenn das falsch ist. Was ich noch so anmerken wollte, um auch den Rahmen so ein bisschen mal größer zu machen, außerhalb des Sportlichen so, mein Eindruck war schon, generell war in einigen Ländern, sicherlich nicht überall, aber in einigen Ländern Südamerikas war einfach so richtig, also nicht so richtig Copa-Stimmung. Ne? Einerseits in Kolumbien aufgrund der also überall Pandemie natürlich, aber einerseits so in Kolumbien aufgrund der politischen Proteste, der sozialen Unruhen und Unzufriedenheit vieler Menschen wurde halt die Austragung abgegeben und viele haben auch gesagt, irgendwie, ich habe viel in sozialen Medien gesehen und so, nee, diese Nationalmannschaft repräsentiert mich nicht und so, die kümmern sich einen Dreck um die erschossenen Demonstranten irgendwie und die Leute sollen jetzt irgendwie traurig sein, weil ein Elfmeter verschossen wurde oder so. Also da war schon so, ja, eine die Leute haben sich so ein bisschen vom Fußball distanziert oder von der Nationalmannschaft distanziert, so als das nationale als Symbol, das das Volk immer zusammenbringt.
Ja.
In Argentinien war es vielleicht nicht so sehr, weil man doch diesen starken Fokus hatte, also natürlich auch traurig und so, weil das Argentinien die Copa nicht veranstalten konnte oder wollte, berechtigterweise vielleicht aufgrund der vor allem ja damals vor 6 Wochen extrem hohen Todeszahlen und Infektionszahlen in Argentinien, aber auch in Brasilien war nicht so richtig Stimmung, ne? Die Leute waren sehr unzufrieden und irgendwie und viele standen halt nicht so hinter der Nationalmannschaft, wie es sonst ist, ne? Die Brasilianer sind meiner Meinung nach eins, oder generell in Südamerika, aber auch gerade die Brasilianer sind ja extrem Fans der Nationalmannschaft. Ne? Also da ist der Vereinsfußball auch groß, aber die Nationalmannschaft ist riesig. Das würde ich fast in Argentinien behaupten, ist eher noch umgekehrt. Aber diesmal war es eher so, dass die in Brasilien war auch die Stimmung so, nee, also hier sind so viele Menschen gestorben, wir sind so unzufrieden mit der Politik unseres Präsidenten, ich stehe nicht hinter der Nationalmannschaft. Und ich habe auch ein paar Mal nachgefragt, so bei Freunden irgendwie, in Chile und Peru und so, das sind dann Fußballfans natürlich auch, die verfolgen das Turnier, die freuen sich da auch drauf, aber sicherlich nicht mit dieser bedingungslosen Begeisterung und alles wird jetzt im Alltag darauf ausgerichtet, weil wir heute Abend irgendwie das Spiel gucken oder so. Das war auf jeden Fall weniger. Auf jeden Fall weniger die Begeisterung. Argentinien jetzt im Nachhinein betrachtet sicherlich, jeder Argentinier wird sagen, nee, ich habe diese Copa so gelebt wie noch nie und das war unser großer Erfolg. Aber resümierend, sicherlich nicht die Begeisterung, die CONMEBOL oder die sich gewünscht hätte oder man generell sich erhofft hätte für so ein tolles Turnier.
Ja, Johannes, hast du noch was dazu? Du
wolltest gerade sagen. Also das ist ja auch genau dem geschuldet, dass die CONMEBOL das Turnier einfach durchdrücken wollte oder musste, aus finanziellen Gründen, auch wenn es jetzt immer noch irgendwie ein riesiges Verlustgeschäft ist, ist es wahrscheinlich trotzdem finanziell gesehen wichtig gewesen, dass man es trotzdem irgendwie auf Teufel komm raus ausführt. Und die Leute haben ja irgendwie andere Probleme, ne? Also dann wahrscheinlich haben die Leute die Spiele schon geschaut, aber ja, eben nicht mit derselben Begeisterung. Also ihr habt es eben schon angesprochen, auch wenn die Fans ja auch nicht oder keine Fans im Stadion sind. Also das ist, das reißt ja eigentlich auch selbst vom Fernseher reißt das ja nochmal ganz anders mit, ne, als so ein leeres Stadion. Das ist ja eigentlich auch gut. Wenn ihr versteht, was ich meine, das ist gut, dass man nicht dieselbe Leidenschaft für so eine Copa hat, als für eine Copa, die ja frei von dahingehenden Skandalen ist, also dass man da diese Probleme eben nicht hat und volle Stadien, dann ist klar, dass das für alle dann dieses Fußballfeste der Vergangenheit ist und das konnte ja eigentlich gar nicht entstehen, so diese gesamte gute Stimmung.
Finde ich toll, finde ich super, was Johannes sagt, das stimmt eigentlich, es ist genauso wie du sagst, es ist ja eigentlich gut und ein toller Spiegel der Fußballfans oder ein toller Reflex der Fußballfans, dass einfach ein solches Turnier dann nicht dieselbe Begeisterung auslöst, nicht die gleiche Begeisterung auslöst wie in anderen Momenten. Generell muss man ja wirklich den Fußballfans in dem Zusammenhang in Südamerika oder zum Beispiel in Kolumbien anrechnen, dass sie die Vernünftigsten fast sind. Ne? Also in Kolumbien waren es die, das hatte ich ja bei unserem ersten Gespräch auch betont und das habe ich in einigen Radiobeiträgen auch im Deutschlandfunk so versucht zu vermitteln. Irgendwie, es waren ja die Ultras, die Barra Brava, so die härtesten Fans, die größten Fußballfans, die einfach gesagt haben, nee, also es geht jetzt nicht. Ne? Natürlich, wenn dann das Turnier stattfindet, dann verfolgen wir das und dann freut man sich auch darauf, also jetzt wir, unser einer so, ne? Und man guckt das natürlich. Ne? Aber im Endeffekt sind es die Verbände die Werbepartner sozusagen, die es durchdrücken. Aber die Fans haben schon ein ganz tolles Gespür eigentlich dafür, um zu erkennen, was jetzt gerade wichtiger ist und was nicht. Und genau wie Johannes es gesagt hat, es ist eigentlich positiv, dass die Begeisterung nicht bei dieser dann doch eher, vielleicht emotional eher ein bisschen flacheren Copa nicht so groß war wie bei einem normalen südamerikanischen Fußballturnier.
Ja, ich glaube, ich hatte auch einen Beitrag von dir für den Deutschlandfunk mal gelesen, Victor, dass das Turnier in Brasilien auch nur bei so einem zweitrangigen öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie übertragen worden ist. Also selbst da hat man, also bitte korrigier mich, ich glaube, das war so, ne? Irgendwie so zweitrangiger öffentlicher Sender. Und dass man selbst in Brasilien vielleicht die ganze Nummer, Johannes sagt, einfach nur durchdrücken wollte und das auch gar nicht so von langer Hand geplant worden ist, auch wenn ich daran denke, dass das einige Mannschaften oder eigentlich fast alle Staff-Mitglieder von den sämtlichen Mannschaften ja geimpft werden sollten mit dem chinesischen Impfstoff, der irgendwie auch nicht wirklich wirkte, oder zumindest nicht so wie der von BioNTech, Pfizer, Moderna oder AstraZeneca oder wie auch immer, dass da alles so total improvisiert wirkt und so auf Teufel komm raus, das muss jetzt gemacht werden. Ich weiß ja gar nicht, ob sich die CONMEBOL da so einen absoluten Gefallen damit tut, dass man jetzt die ganzen Turniere parallel zur Europameisterschaft stattfinden lassen will, weil de facto, wir haben es auch selber gemerkt, also die Copa America war jetzt bei uns natürlich und bei einigen unserer Hörerinnen und Hörern im Fokus natürlich, was uns auch sehr freut, aber der Hauptfokus lag ja trotzdem immer noch auf der Euro und da weiß ich nicht, ob sich da die CONMEBOL da so wirklich den Gefallen tut, das jetzt immer parallel zur Euro stattfinden zu lassen, weil wer beispielsweise die letzte Copa da 2019, da gab es keine anderen großen Turniere und das Ding ging zumindest für mich komplett durch die Decke, also da war einfach nur, okay, diesen Sommer findet die Copa America statt, nächsten Sommer oder halt dann in 2 Jahren findet dann eben die Euro statt und ich weiß auch nicht, ob man sich ja wirklich so einen Gefallen damit tut, das jetzt irgendwie auf Europa so mit anzupassen oder auf die UEFA damit anzupassen, aus CONMEBOL-Sicht.
Ja, wenn nochmal ganz kurz, um auf die CONMEBOL einzugehen und so, einerseits, die wollen das, ja, die CONMEBOL unter Alejandro Domínguez ist in den letzten Jahren so viel mehr eigentlich darauf ausgerichtet, den südamerikanischen Fußball ja nicht nur international, sondern global zu vermarkten. Mhm. Und man versucht so die Turniere so ein bisschen auf Hochglanz zu polieren, kopiert viel von der Methodik oder von der Darstellung, wie es aus der Champions League bekannt ist, vom Modus sogar teilweise auch und so. Aber sie schaffen es einfach nicht. Und das ist so ein bisschen halt der Klüngel und so das, sorry, aber Unvermögen auch bei der CONMEBOL. Zum Beispiel habe ich irgendwann, ich bin in so einer Newsgruppe von der CONMEBOL drin und ich glaube, da wurde zum letzten Spieltag der Vorrunde, wurde irgendwie da getwittert, ja, hier alle Sender, die Copa America übertragen. Ich meine, da lief das Turnier schon irgendwie 10 Tage oder so und erst dann kommt so eine, ja, jetzt steht fest, wo es überall gezeigt wird. Und auch zum Beispiel, dass in Deutschland irgendwie, das lief ja über One Football irgendwie, das war ja lange Zeit gar nicht bekannt und das haben so richtig die Leute gar nicht mitgekriegt und so, also gutes Marketing ist was anderes, ne? Also
und ging ja, glaube ich, dann auch erst ab dem zweiten Spieltag oder so, ging ja das, glaube ich, auch mit Sport Digital in Deutschland los und vorher war das ja auch, glaube ich, das Eröffnungsspiel gab es ja auch nur irgendwo im Darknet irgendwo zu finden, glaube ich, ne?
Genau, und es würde mich nicht wundern, wenn das ein Vorschlag der FIFA ist, die Turniere gleichzeitig austragen zu lassen, weil dann hat man weniger Probleme mit der Spielerabstellung und so weiter und so fort. Aber sicherlich, wie du sagst, für eine globale Vermarktung der Copa America ist das nichts.
Okay, dann würde ich sagen, wollen wir noch einen kleinen Blick mal überhaupt auf diese, weil wir es eben schon angesprochen haben, in 3 Jahren ist es die nächste Copa America, diesmal in Ecuador, also hoffentlich findet sie in Ecuador statt. Wird ja definitiv dann auch wieder parallel zur Europameisterschaft 2024 eben stattfinden. Ja, wir hoffen einfach, dass es da einen ruhigeren Ablauf vorher geben wird bei der ganzen Sache. und dass dann auch die Copa dann wieder mehr im Fokus stehen wird und das einfach das Bild, was der südamerikanische Fußball da nach außen trägt, einfach ein wesentlich besseres sein wird, als es aktuell oder als es quasi in den Wochen vor der Copa der Fall war. Wenn ich so ein Fazit ziehen müsste von der ganzen Copa, finde ich dann trotz alledem, dass es trotz der ganzen Umstände, also ich würde es vielleicht sogar anders teilen, einmal das Politische und einmal das Sportliche, also rein sportlich finde ich, dass man sich da sehr gut präsentiert hat. Also gerade das Finale war eben mit diesen ganzen Messi-Szenen und also es war einfach irgendwie rund, es wirkte irgendwie wie so ein gut erzähltes Märchen. Messi gewinnt seinen ersten Titel mit der Nationalmannschaft im Maracanã-Stadion, alles gut, Neymar kommt auch noch hin, ist fairer Verlierer. Also es war ja auch keine Böse gegenüber Argentinien oder so in dem Finale, also aus brasilianischer Sicht. Also von daher war das sportlich gesehen irgendwie alles rund, das hat mir gefallen. Und aus politischer Sicht waren einfach viel zu viele, hatten wir so alles schon angesprochen, viel zu viele Dinge dabei, die sich einfach gebissen haben, also hin von, wir verlagern das Ding kurzerhand nach Brasilien, in einem Land, wo der Präsident die Copa irgendwie nur als politisches Instrument nutzen will, bis hin eben dazu, dass man das hierzulande auch gar nicht wirklich registriert hat, wo überhaupt wann Spiele stattfinden. Also, dass OneFootball die Spiele dann kostenlos hat zeigen können, war absolut super. Aber ja, bis dahin, dass auch sich DAZN oder sowas als recht großer Partner auch für südamerikanischen Fußball hier in Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz eigentlich gar nicht damit eingeklinkt hat. Oder das ja, fand ich irgendwie auch ziemlich, ziemlich dubios. Und dadurch ging wahrscheinlich dieser ganze Fokus da auch flöten. Also bis zum Finale hat sich ja kaum einer, glaube ich, zumindest so in meiner Twitter-Timeline so in Deutschland hier, kaum einer wirklich für das Turnier interessiert. Also außer von uns jetzt, den ich so regelmäßig folge. Wenn Johannes, wie du das siehst, du hast ja wahrscheinlich einen anderen Blick drauf.
Ja, deutschlandweit war es bei mir ähnlich. Also das ist dann klar bei den üblichen Verdächtigen wie Jascha und Andy Geipel, dann da ist dann natürlich
viel
Copa America Content, aber so dann ja, das ist die CONMEBOL oder die Copa America, das kann halt nicht mit der EM dann irgendwie auch mithalten, medial gesehen. Ne? Also da braucht man sich nichts vormachen. Das ist, ich kann es nicht verstehen, weil ich es so gerne schaue. Aber ja, deswegen ist es echt nicht so das Klügste irgendwie, dass man das jetzt auf ins selbe Jahr jetzt immer legt. Aber ja, da sind Entscheidungsfinder dabei, die sich da wahrscheinlich auch nicht so leicht umstimmen lassen, ihre Ideen haben, die man so jetzt als Fan vielleicht nicht nachvollziehen kann. Und im Endeffekt schadet es ja nur dem südamerikanischen Fußball, weil eine Bühne im Sommer, in der kein anderes Turnier stattfindet, ist natürlich was ganz anderes. Ne? Deswegen ein bisschen schade.
Ja. Viktor, wie würde jetzt dein Fazit aussehen zu der Copa?
Also, sicherlich eine ganz schwierige Durchführung und so mit ganz viel Gegenwind, berechtigten Gegenwind, was ich alles jetzt in letzten Minuten schon erzählt hatte. Auf das Sportliche sehe ich auch sehr rund, sehr positiv natürlich, wie Messi gewonnen hat, aber aufs Finale bezogen, muss ich auch sagen, war es nicht nur wichtig, da fände ich aus meiner Perspektive, fand ich es nicht nur wichtig, dass Argentinien gewinnt, sondern es ist, glaube ich, für die brasilianische Gesellschaft ganz, ganz wichtig gewesen, dass Brasilien verliert. Einfach genau aus dem von dir angesprochenen Grund, dass Präsident Bolsonaro natürlich diese Copa America sehr gelegen kam, wie ich es auch in unserem Podcast vor ein paar Wochen gesagt hatte, die aufkommenden Proteste niedrig zu halten. Und der hätte sicherlich den politischen Gegenwind viel besser unter Kontrolle bekommen können, wenn Brasilien jetzt das Turnier gewonnen hätte, einfach für die Fotos und ein bisschen Nationalstolz und so. Da lässt sich das brasilianische Volk insbesondere, vielleicht sogar mehr als andere, immer auch sehr gern mitreißen. Ne? Bolsonaro hat hier, es gab ja einige Proteste jetzt auch in Brasilien und so, und da geht sicherlich um viel mehr, aber so das, was die Leute auf die Straße gebracht hat, sind im Endeffekt nicht nur die hohen Zahlen von Corona-Toten. Man muss sich vorstellen, allein während der Copa, ne, im letzten Monat in Brasilien sind nochmal 70.000 Leute gestorben. Das ist so ungefähr einmal das Maracanã. Ne? Also vor der Copa waren es irgendwie 460.000 Todesopfer und jetzt nochmal 530.000 Todesopfer. Ich meine, Brasilien ist auch ein riesiges Land, aber die Zahlen sind natürlich schon krass.
Ja, klar.
Und Bolsonaro hat nicht nur wegen diesem sehr schlechten Management Gegenwind, sondern da geht es auch um Korruption bei dem Kauf von Impfstoffen Und es gibt Ermittlungen gegen den Umweltminister wegen Holzschmuggel und so weiter und so fort. Da stehen so viele Dinge auf der Agenda, der konstante Rassismus, die extreme Gewalt der Polizei, gerade gegen die schwarze Bevölkerung in Favelas und so. Und die Armut jetzt nochmal verstärkt durch die Pandemie. Also es stehen so viele Dinge auf der Agenda in Brasilien. Und das wäre halt durch den Gewinn der Copa durch Brasilien in den Hintergrund gerückt. Und deshalb war es sportpolitisch oder wie man sagen sollte, politisch ganz wichtig, dass Brasilien verliert.
Ja, also aus der Warte heraus hat es mich irgendwie auch gefreut, dass Bolsonaros Tipp, er hat irgendwie 5-0 vor dem Finale getippt, dass Brasilien 5-0 gewinnt. Hat mich irgendwie auch gefreut, dass der Tipp dann doch nicht aufgegangen ist. Bin ich voll bei dir, dass hat dieser ein eventueller brasilianischer Sieg dort nicht ihm noch weiter in die Karten gespielt hat, tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt nichts weiter habt zu dem ganzen Thema, oder Sven, Johannes, du hast noch irgendwas hinzuzufügen? Eigentlich nicht, ne?
Eigentlich nicht, ne.
Eigentlich nicht, ne.
Also, wir haben viel geredet.
Wollte gerade sagen, der ganze Kopf haben wir viel geredet. Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir hatten jetzt mittlerweile schon die 5. Folge, also wir hatten eine große Copa America-Vorschau, die ihr euch natürlich anhören könnt. Eine Rückschau auf die Gruppenphase der Copa America, die wir zusammen mit dem Johannes und dem Daniel Bramkamp zusammen gemacht haben. Dann nochmal eine Vorschau auf die Halbfinalspiele mit Johannes und dem Jascha zusammen. Dann letzte Woche Freitag noch eine Vorschau auf das Finale mit Andi Geipel und Jascha. Und jetzt eben nochmal hier unsere letzte Folge, das Grand Finale, wenn man das so will, der Copa America. Ich fand es echt super, da mit euch, also mit euch beiden jetzt hier in der Folge und mit dem anderen, also mit Jascha, mit Daniel und auch mit Andi Geipel, da diese 6 Wochen hier so, dieses ganze Turnier so zu begleiten. Also hat echt Spaß gemacht. Hat mir irgendwie als jemand, der jetzt nicht so tief drin ist in diesem ganzen südamerikanischen Fußball, da einfach nochmal diesen Horizont nochmal ziemlich erweitert. Das fand ich echt, echt klasse.
Voll, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und das war so ein tolles Ventil für mich, dass ich ein bisschen das loswerden kann, was ich so bei der Copa sehe, weil doch nicht so viele Leute auch im Umfeld oder so die Copa geschaut hat. Also hat auf jeden Fall wirklich mega Spaß gemacht, auch mit den anderen dreien, die jetzt heute nicht dabei sind. War schon sehr, sehr cool, ja.
Ja, und ich finde, es ist auch in der auf der Bühne oder für das Publikum vom Cavanis Friseur natürlich auch eine tolle Möglichkeit, einfach neue Leute an den südamerikanischen Fußball heranzuholen. Ne? Weil ich hab super viele fußballbegeisterte Bekannte hier in Deutschland. Und klar, man kennt die Südamerikaner, die in Europa spielen und man kennt da so ein bisschen so die exotischen Highlights, irgendwie Super Clásico in Argentinien und dann so ein paar verrückte Sachen, die mal in Südamerika passieren. Aber der südamerikanische Fußball hat halt viel, viel mehr zu bieten. Und ich nutze nochmal hier quasi diesen Rahmen, wenn ein paar Leute zuhören, verfolgt den südamerikanischen Fußball. Es macht total Spaß. Copa Libertadores ist meiner Meinung nach der mit Abstand attraktivste Vereinswettbewerb der Welt, weil einfach, was da alles zusammenkommt auf der Tribüne, die Talente, die auch die Ausraster und die Stolperer und so, es ist einfach das authentischste und schönste Turnier meiner Meinung nach. Es geht gleich diese Woche weiter, ne? Achtelfinale Copa Libertadores geht gleich los, Copa Sudamericana, die kleine Schwester geht auch los. Natürlich ist es aufgrund der Zeitverschiebung immer blöd zu verfolgen, das ist ja auch total logisch. Das machen ja selbst wir nicht. Also ich stehe auch nicht jede Nacht auf und gucke da irgendwie 3 Spiele oder so, wenn ich gerade in Deutschland bin. Aber es lohnt sich, in die Highlights zu gucken, so ab und zu mal auf die südamerikanischen News-Seiten zu gucken. Zusammenfassung gibt es immer bei YouTube. Man kann uns, Archifootball, Cavanis Friseur oder den Johannes und wie heißt der von Uruguay, der Kollege da hier,
Charuma. Daniel Branken, genau.
Jascha, genau. Weißt du, einfach auf Twitter folgen, wir hauen immer mal was raus. Das ist dann zwar auch durcheinander und unregelmäßig, aber es lohnt sich, es macht Spaß.
So, wenn ihr das regelmäßiger wollt, dann verweise ich gerne nochmal auf den Podcast von Johannes, Gol Olympico. Dürft ihr mittlerweile alle schon kennen. Wenn nicht, dann unbedingt reinhören.
Richtig, das ist das Ding.
Genau, Gol Olympico, wenn ihr quasi jetzt über unseren Copa America Podcast von Cavanis Friseur hinaus noch weiter Infos haben wollt, weiter auf den neuesten Stand bleiben wollt, Kuriositäten aus dem südamerikanischen Fußball haben wollt, dann einfach dort gerne mal reinhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, liebe Hörerinnen und Hörer, dann würde ich einfach sagen, geben wir nochmal zurück in die argentinische Kabine und entlassen euch quasi so mit den Klängen der Jubelgesänge und wünsche euch allen, die uns bei der Copa America begleitet haben, noch eine schöne Zeit und vielleicht hören wir uns dann in 3 Jahren wieder zur nächsten Copa America. Mal sehen, was wir da für euch im Petto haben. Macht's gut und bis bald.